die Verfassung verändern, um noch eine fünfte Amtszeit möglich zu machen. Das war dann doch zu viel. Nach gut 27 Jahren an der Macht musste der Präsident von Burkina Faso, Blaise Compaoré, vor einer Woche zurücktreten und floh außer Landes. Dem waren starke Proteste vorausgegangen und am 30. Oktober hatte das Militär die Regierung entmachtet und das Parlament aufgelöst. Derzeit fungiert Isaac Tsuida, ein Oberstleutnant der Präsidentengarde, als Übergangsstaatschef. Was kommt danach und wer war eigentlich Compaoré? Darüber möchte ich jetzt mit unserem Korrespondenten Bernard Schmidt in Paris sprechen. Guten Morgen, Bernard.
Guten Morgen, hallo. Darf ich eine Kleinigkeit korrigieren? Eigentlich hat nicht das Militär Blaise Compaoré endlich entmachtet, sondern die Straße. Die Macht wurde dann dem Militär übergeben, das sozusagen dafür sorgen sollte, dass alles geordnet verläuft. Was einen Flügel der Armee betrifft, auch geordnet im Sinne des Ex-Präsidenten, also im Sinne der alten Mächte. Da geht jetzt eben die Debatte drum, wie der Übergang weitergeht. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber man kann jedenfalls die Ereignisse, oder man sollte sie nur verstehen, wenn man berücksichtigt, dass es massive Kämpfe gegeben hat, bevor die Macht an die Armee übergeben wurde. Es gab am Dienstag vergangener Woche bereits eine größere Demonstration. Es gab am Mittwoch einen Generalstreik. Und am Donnerstag, dem Tag, an dem über die Verfassungsänderung, die du erwähnt hast, abgestimmt werden sollte, gab es massive Kämpfe vor dem Parlament. Das Parlamentsgebäude wurde gestürmt, ebenso wie das Staatsfernsehen. Nicht durch die Armee, sondern durch aufgebrachte Protestierende.
Das ist wunderbar. Damit hast du tatsächlich meine erste Frage schon erraten. Du sagst also, es war nicht primär ein Sieg des Militärs, sondern ein Sieg der Straße. Das Militär hat sich dann eben teilweise auf die Seite der Protestierenden und gegen Compaoré gestellt. Dieser war 1987 durch einen Militärputsch an die Macht gekommen. Ebenso wie 1983 sein linksgerichteter Vorgänger Thomas Sankara. Gibt es im Militär gegensätzliche Fraktionen durch die Zeit hindurch oder immer wieder wechselnde politische Tendenzen? Wie ist das zu erklären?
Es gibt absolut antagonistische, einander entgegengesetzte Fraktionen. Du hast es schon mit den beiden Namen angedeutet. Also ich würde weder die beiden Figuren noch die Staatsstreiche, mit denen sie jeweils an die Macht kamen, miteinander gleichsetzen. Also tatsächlich kam auch Thomas Sankara, der für ein wirklich emanzipatorisches politisches Projekt stand, tatsächlich kam auch er durch den Staatsstreich an die Macht am 4. August 1983. Es gab vorher schon Versuche, es gab schon eine Übergangsregierung vorher im Frühjahr. Das hatte damit zu tun, dass die politische Situation damals vollständig blockiert war und dass es tatsächlich in der Armee viele junge Leute gab, die aus ärmeren und ärmsten Elternhäusern kamen, für die die Armee Karriere der einzige Weg war überhaupt, um an einen halbwegs erträglichen Job zu kommen. Das heißt, es gab in den Streitkräften auch sowas wie ein revolutionäres Potenzial. Ich würde sagen, dass es diese heutige Situation ist nicht mit der damaligen vergleichbar, aber es gibt tatsächlich die Erinnerung daran und es gibt schon noch Erben dieser Sankara-Tradition in der Armee, wenngleich es heute keine vergleichbare Gärung innerhalb der Streitkräfte gibt. Also Sankara war davor ein Mitglied des ROC oder Rassemblement des Officiers Communistes, also der Sammlung kommunistischer Offiziere gewesen. Das heißt, es war durchaus ein politischer Aktivist. Das war nicht einfach jemand, der hauptberuflich Militär war und sonst wenig anderes im Kopf hatte, sondern da gab es tatsächlich politische Zellen und politische Diskussionen heftigster Art innerhalb der Armee. Und Sankara hat sich ja dann auch nicht allein auf die Armee gestützt bei seiner Machtausübung, sondern er hat versucht, Komitees zur Unterstützung der Revolution in den Stadtteilen und auf dem Land zu lancieren, zu gründen. Das war durchaus ein widerspruchsreicher Prozess, weil es auch politische Kräfte gab, auch auf der radikalen Linken, die das zum Teil von innen und zum Teil von außen kritisierten. Es gab natürlich auch Rivalitäten zwischen politischen Kräften, zwischen Gewerkschaften und zwischen den Komitees, die sich zur Gründung der Sankara-Revolution gründeten. Aber das war auf jeden Fall kein autoritäres Projekt, wie man es sonst unter Umständen von sich progressiv nennenden Militärs kennt. Man kennt auch sonst, vor allem aus Afrika, Asien, Lateinamerika, Regimes, die von sich progressiv gebenden oder dünkenden Militärs geführt wurden, von Hugo Chavez bis Gamal Abdel Nasser. Aber bei Sankara war tatsächlich ein Bruch, ein stärkerer Bruch als bei den gerade genannten Figuren mit dem Autoritarismus da. Sankara hat versucht, tatsächlich an die Zivilgesellschaft zu appellieren, hat also auch keine egozentrische Politik betrieben, wie man es zum Beispiel von Chavez kennt, der stundenlang allein im Fernsehen zu sehen war. Er hat Ministern und sich selbst dicke Autos und Luxuslimousinen verboten. Er hat Frauen in höchste Ämter befördert, was tatsächlich einen Bruch mit der patriarchalischen Tradition in Burkina Faso darstellte. Und Sankara wurde tatsächlich durch seinen Stiefsohn und vorherigen Intimfreund Compaoré, sein Nachfolger, nicht nur entmachtet, sondern auch ermordet. Also Compaoré hat nicht eigenhändig Hand angelegt, aber er hat den Auftrag dazu gegeben. Im Hintergrund standen Frankreich, die Ex-Kolonialmacht, und der Pate der Region, Félix Houphouët-Boigny, der damals Präsident der Côte d'Ivoire, der Elfenbeinküste war und damit das wirtschaftlich potentesten Land in der Region. Die Côte d'Ivoire, die Elfenbeinküste, vereinigt allein 40% der Wirtschaftskraft der Region auf sich. Und Houphouët-Boigny war damals der Pate der Region, das heißt der, der im Auftrag oder unter den Fittichen der Ex-Kolonialmacht Frankreich sozusagen in der Region im Sinne Frankreich und anderer Mächte für Ruhe sorgte. Und diese Rolle hat dann nach der Ermordung Sankaras und auch nach dem Ableben von Félix Houphouët-Boigny, der 1993 verstorben ist, der 1990 gewisse Übergangsprozesse eingeleitet hat, also der seine Regierung diversifiziert hat und sozusagen bisherige Oppositionsparteien an die Regierung geholt hat und der 1993 verstorben ist. Nach dessen Ableben hat Blaise Compaoré diese Rolle dann eingenommen in der Region.
Würdest du also sagen, Compaoré hat sich dann einfach instrumentalisieren lassen von Frankreich, von der Elfenbeinküste her zum Sturz Sankaras, oder hat er auch tatsächlich seine Position gewechselt vom ehemaligen Verbündeten zum Gegner und verantwortlichen Mörder?
Ja, natürlich. Er war nicht nur eine Marionette, er hat im eigenen Sinne diese Politik betrieben, um eben an die Macht zu kommen und sich an die Macht zu putschen, aber er hat das in einer Interessenkonstellation, in einer Allianz mit den alten Mächten, mit der Neokolonialmacht Frankreich, mit Houphouët-Boigny durchgeführt. Er hat da durchaus auch persönlich und seine Clique, seine Klientel, die er versorgt hat, hat tatsächlich daraus auch Nutzen gezogen. Compaoré hat ja dann sozusagen in der ganzen Region eine Rolle als sozusagen wichtiger regionaler, potenter Machthaber gespielt. Also Sankara war eher der Störenfried in der Region gewesen. François Mitterrand, der Präsident der Ex-Kolonialmacht Frankreich, hat ihm einem Jahr vor seinem Tod auch prophezeit an Thomas Sankara, wenn sie so weitermachen, wird es nicht lange mit ihnen gut gehen. Das heißt, die Drohung stand im Raum. Compaoré hat zwar eine Menge Unfrieden in der Region gestiftet, aber ist nie dafür belangt worden. Compaoré hat eine wichtige Rolle gespielt, zum Beispiel bei der Unterhaltung der blutigen Bürgerkriege in Liberia und Sierra Leone bis Anfang der 2000er Jahre, bis 2003. Er hat Charles Taylor in Liberia, der einer der großen Schlechter war, der vorübergehend Staatspräsident war und als Schlechter an wichtiger Stelle im Bürgerkrieg mitmischte, hat den mit Waffen unterhalten. Also mutmaßlich gab es auch liberianische Söldner, die umgekehrt ihm beim Putsch gegen Thomas Sankara geholfen hatten. Also bei der Putsch sind 20 Leute umgebracht worden. Er hat mit Blutdiamanten aus Sierra Leone, aus dem anderen Bürgerkriegsland, auf den internationalen Märkten gehandelt. Also Burkina Faso war netto Diamantexporteur, nur dort gibt es unter dem Boden keine Diamanten. Er hat mit Billigung und massiver Unterstützung Frankreichs auch zum Vermittler, zum sogenannten Vermittler in zahlreichen Konflikten in der Region aufgeschwungen. Zum Beispiel beim Übergang von der Militär- zur Zivilregierung in der Republik Guinea 2009 und 2010. Das war noch ein Konflikt, wo er relativ neutral blieb. Die beiden Länder sind auch 1500 Kilometer voneinander entfernt. Er hatte da nicht so viele Interessen. Er hatte massive Interessen in Liberia und Sierra Leone, was neben der Republik Guinea liegt, aber in Guinea hat er jetzt nicht unbedingt direkt eigene Interessen verfolgt. Anders sah es aus in den Nachbarländern Mali und Côte d'Ivoire, wo er eben auch als Vermittler auftrat. In Mali, nachdem dort 2012 der Staat zu implodieren drohte, aber die Tuareg-Sezessionsbewegung, die sozusagen ethnisch grundierte Sezessionsbewegung MNLA, die sogenannte Bewegung für die nationale Befreiung von Azawad, hatte ihren Sitz in Burkina Faso. Also während sozusagen die den malischen Staat zum Implodieren brachte, hatte die dann Ouagadougou, die Hauptstadt von Burkina, zu ihrem Sitz erkoren. Also nicht am Anfang, der malische Staat war jetzt zu 50% besetzt, die Nordhälfte war besetzt seit Anfang 2012 und es war ein Bündnis aus dem MNLA, dieser Sezessionsbewegung und Dschihadisten. Als die sich dann gegenseitig bekämpften und als die Dschihadisten den MNLA angriffen, floh die gesamte Führung des MNLA nach Ouagadougou in die Hauptstadt von Blaise Compaoré. Also ein Teil der MNLA-Anführer saß auch in Paris und sitzt immer noch dort, während sie jetzt in Ouagadougou die Zelte abbrechen, weil nach dem Wegfall von Blaise Compaoré eben dort der Boden ein bisschen heiß wird unter den Füßen. In der Côte d'Ivoire war es noch massiver, die Einmischung von Blaise Compaoré, weil er zwar angeblich Vermittler war, nachdem über die Wahlen von November 2010 kein Kompromiss erzielt werden konnte. Das Land war in zwei Hälften gespalten, in Nordhälfte und in der Südhälfte. In beiden Hälften des Landes waren die Wahlen weder als frei, gleich noch als geheim zu bezeichnen. Das heißt, die Frage, wer der Wahlsieger war, Laurent Gbagbo, der dann entmachtet wurde, der durch französische Kampftruppen abgesetzt wurde am 11. April 2011 und der jetzt in Den Haag beim Internationalen Gericht in Haft sitzt, ob Laurent Gbagbo der Wahlsieger war oder der jetzige Amtsinhaber Alassane Ouattara, ist eine müßige Frage, weil es keine freien, gleichen, geheimen und so weiter Wahlen gab, weder im Süden, wo Gbagbo amtierte, noch im Norden, wo Ouattara und seine Leute real die Macht hatten, weil es dort eine bewaffnete Rebellion gab. Die Wahl war auf keiner Seite ihres Namens würdig, aber Ouattara hat eben sehr massiv Unterstützung von Blaise Compaoré vom Nachbarland Burkina Faso erhalten, wo sozusagen seine Drehscheibe und sein Hinterland war, wo auch Waffen drüber geliefert wurden über Burkina Faso. Das heißt, die Vermittlerrolle dort war wirklich ein Witz, weil sozusagen Compaoré Kriegspartei war in der Côte d'Ivoire. An der Seite Frankreichs, wie man dann gesehen hat, war, wie gesagt, Laurent Gbagbo, über den man ansonsten kritisch anmerken kann, was man will. Also seine Politik hat sicherlich an anderer Stelle viel Kritik verdient, aber er wurde dann durch französische Kampftruppen in seinem Präsidentenpalast abgesetzt. Das war die Rolle, die Compaoré in der Region gespielt hat. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass Burkina Faso auch eine wichtige Militärbasis für Frankreich war, die Force d'Opération Spéciale. Die Force Spéciale, also die Sondereinsatzkräfte, die Elite-Truppen der französischen Armee sitzen in Burkina Faso als Drehscheibe für die Region. Und das ist auch ein französischer Helikopter, der Compaoré nach seiner Absetzung ausgeflogen hat. Und Compaoré sitzt jetzt im Exil in der Côte d'Ivoire bei seinem Freund Alassane Ouattara.
Damit hast du jetzt schon den französischen Einfluss auf Burkina Faso bis zur Absetzung Compaorés nachgezeichnet. Hollande hat jetzt auch eine Übergabe der Macht an eine zivile Regierung angemahnt, was ja erstmal kein schlechter Einfluss ist, zeichnet sich schon ab, wie Frankreich weiterhin versuchen wird, seinen Einfluss in Burkina Faso geltend zu machen, in welcher Richtung?
Also Frankreich wird natürlich alles daran setzen, dass es zum geordneten Übergang kommt, an eine Zivilregierung, aber dann auch an eine Regierung, die im Sinne der alten Mächte, also Frankreich und der Nutznießer des Regimes von Blaise Compaoré agieren wird. Also ich muss noch kurz zurückgehen zeitlich. Also tatsächlich François Hollande und andere, auch Obama, hatten versucht, gütlich auf Compaoré einzureden, dass es jetzt gut sein lässt. Also Compaoré hat ja versucht, an der Verfassung herumzuschrauben und den Artikel 37 der Verfassung, der die Amtszeiten begrenzt, zu ändern. Die Verfassung hat seit 2000 die Zahl der Amtszeiten auf 2 begrenzt, wobei jedes Mal, wenn die Verfassung geändert wurde, von neuem zu zählen begonnen wurde. Also Compaoré hat offiziell 4 Amtszeiten hinter sich. Also er war Interimspräsident, er war Übergangspräsident nach der Ermordung von Thomas Sankara und ist dann 4-mal offiziell gewählt worden. Wie immer man diese Wahlen beurteilt, also dahingehend, ob sie manipuliert oder unmanipuliert waren, da gäbe es auch einiges an Kritik am Ablauf dieser Wahlen anzumelden. Also er hat 4 Mandate hinter sich, formal hat er nur Recht auf 2 Amtszeiten, aber nach der letzten Verfassungsänderung ist eben von Neuem begonnen worden zu zählen. Und am 7. Oktober 2014 dieses Jahres hat der Hollande einen Brief geschrieben an Compaoré, wo er ihm de facto gesagt hat, jetzt ist aber gut. Geh keine Risiken ein. Er hat also schon kommen sehen, dass das nicht völlig reibungslos ablaufen könnte. Und er hat ihm den internationalen Posten versprochen. Also er hat gesagt, nach allem, was du für die internationale Gemeinschaft getan hast, also natürlich in Anspielung auf die sogenannte Vermittlerrolle, die Compaoré oft gespielt hat, wir haben darüber gesprochen, könntest du ein Recht auf einen internationalen Posten geltend machen? Mein lieber Blaise, mon cher Blaise. Also der Brief ist in Jeune Afrique, in dem französisch-afrikanischen Wochenmagazin veröffentlicht worden. Der ist öffentlich zugänglich und es hat dann eben nicht geholfen. Also was jetzt passiert, es gibt tatsächlich Verhandlungen über einen Übergang. Es gibt 3 Staatschefs der Region, die also eine Vermittlerrolle spielen. Die Staatschefs von Ghana, von Nigeria, von englischsprachigen Ländern und vom Senegal. Macky Sall, der Präsident vom Senegal, französischsprachiges Land, die spielen jetzt eine Vermittlerrolle und es wird jetzt eben nach einer Integrationsfigur gesucht, die innerhalb von Burkina Faso sozusagen die Übergangsregierung vorübergehend anführen könnte. Also es gibt jetzt ein Grundsatzabkommen seit einem Tag, das einen gewissen Fahrplan festlegt, eine gewisse Roadmap. Da ist vorgesehen, dass es bis im Dezember 2015, also bis in einem Jahr, Wahlen geben soll. Und bis dahin soll eben die Transition, der Übergang stattfinden, der geordnete Übergang. Also was bis dahin passieren wird, ist, dass sich auch eben politische Kräfte versuchen werden aufzustellen, um relativ bruchlos in Kontinuität mit dem alten Regime die Dinge fortzuführen, jedenfalls was die wirtschaftlichen Beziehungen und die außenpolitischen Beziehungen zu Frankreich und so weiter betrifft. Also es gab eine Staatspartei, eine dominierende Partei unter Blaise Compaoré, den CDP, den Kongress für Demokratie und Fortschritt. Also achten wir nicht auf den Namen, Namen sind Schall und Rauch. Es gibt aber eine Partei, die sich abgespalten hat von der Staatspartei, den MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, also Volksbewegung oder Bewegung des Volkes für den Fortschritt. Auch da sind Namen Schall und Rauch. Diese Bewegung besteht überwiegend aus Leuten, die sich zum Teil vor kurzem, also frischen Datums, zum Beispiel im Januar dieses Jahres, was den Bürgermeister der Hauptstadt betrifft, von der Staatspartei getrennt haben. Das heißt, da stehen schon Leute im Wartestand. Die Frage ist, wie glaubwürdig sie sind. Sie haben aber sozusagen sich nochmal trotzdem einen Oppositionsbonus geholt in jüngerer Zeit und die stehen eben bereit, um zu versuchen, jetzt sozusagen den demokratischen Bundes einzusammeln. Es gibt natürlich andere politische Kräfte, es gibt diverse Erben, so Thomas Sankaras. Das Problem ist, dass sie auch gespalten sind. Es gibt mindestens 5 Parteien, die sich auf Sankara beziehen und behaupten, sie seien seine Erben zu Recht oder zu Unrecht. Aber da stehen jedenfalls politische Kräfte im Wartestand, die versuchen werden, jetzt die Gunst der Stunde für sich zu nutzen. Also die alte Staatspartei von Compaoré, die wird da nichts reißen können, die sind völlig kreditiert. Aber wie gesagt, es gibt auch die Leute, die sozusagen rechtzeitig erkannt haben, dass der Wind sich dreht und sich nochmal einen zivilen Oppositionsbonus geholt haben. Es steht jetzt die Frage, wer den Übergang leitet. Also die Afrikanische Union hat Mitte dieser Woche Burkina Faso 14 Tage Zeit gegeben für die Machtübergabe von der Armee an Zivilisten. Darüber wird gerade verhandelt, also das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Es gibt jetzt einen Namen, Timoko Makarango, das ist jemand, der früher Botschafter war, unter anderem in Deutschland, aber auch in den USA und in China, der auch beim IWF, beim Internationalen Währungsfonds gearbeitet hat und bei der Zentralbank der Region, also der westafrikanischen Zentralbank, die einen Ableger der französischen Währung, also inzwischen früher des französischen Franc, jetzt des Euro, verwaltet, weil die Währung, für die es eine Zentralbank gibt, ist der Franc CFA, also wie gesagt früher einen Ableger des französischen Franc. Die Geldscheine werden in Frankreich in der Auvergne gedruckt bis heute. Die Devisenreserven werden bis heute bei der französischen Zentralbank eingelagert, aber die französische Zentralbank ist jetzt eine Filiale der Europäischen Zentralbank und in Frankreich wird der Euro geführt. Also das ist jemand, der durchaus aus den Institutionen kommt, also kein Revolutionär, aber der zumindest als moralisch integer gilt. Da gilt es als möglich, dass er den Übergang verwaltet. Das Problem ist, er ist ein älterer Knabe, er ist 87. Das sind aber sozusagen Namen, die jetzt im Spiel kommen. Es gibt den Namen von einem Kirchenmann, Paul Wedraogo, der Erzbischof der drittgrößten Stadt des Landes von Bobo-Dioulasso ist. Ich glaube, er ist Vorsitzender der Bischofskonferenz im Moment. Also Burkina Faso ist konfessionell durchmischt. Es gibt Christen und Muslime und auch Animisten, Animistinnen. Das sind also Namen, die jetzt im Spiel sind, die für einen geordneten Übergang sorgen können. Aber die entscheidende Frage wird sein, welchen Druck künftig die zivile, die soziale Massenbewegung und Protestbewegung noch wird entfalten können, weil es gibt ja jetzt doch die Erfahrung, dass es der Gesellschaft gelungen ist, den alten Machthaber abzuschütteln, den alten Präsidenten zu stürzen. Und das werden die Leute nicht so schnell vergessen. Also noch kurz sei angefügt, dass es kein Blitz aus heiterem Himmel war, der sozusagen in Burkina Faso für den Machtwechsel gesorgt hat, weil es gab schon 2011 eine sehr massive soziale Bewegung in Anlehnung an den sogenannten arabischen Frühling, also an die damaligen Revolten in Tunesien und Ägypten, weil es kurz danach losging. Also es ging in Burkina Faso im Februar 2011 los, nachdem ein Oberschüler von Polizisten ermordet worden war und auf der Polizeiwache getötet worden war. Und da gab es eben durchaus dann schnell Slogans, die eine Anlehnung suchten an Tunesien und Ägypten, nach dem Motto, hier wird's abgehen wie in Tunesien, hier wird's losgehen wie in Ägypten. Und das ging dann ein halbes Jahr. Es gab eine massive Schülerinnen- und Studierendenbewegung. Es gab aber auch Streikbewegungen. Es gab dann Kämpfe innerhalb der Armee, weil sich auch rivalisierende Armeeeinheiten gegenseitig beschossen. Da ging es auch zum Teil darum, ausbleibenden, ausgebliebenen Sold zu reklamieren, unter anderem für Einsätze in Liberia, also auch für weniger schmucke Sachen. Jedenfalls das war Zeichen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt die Elitetruppen der Armee, die für ihren Sold meuterten, als progressive Kräfte einstufen kann, gewiss nicht. Aber das war zumindest Anzeichen, dass das Regime anfing zu wanken und zu wackeln. Im Hintergrund stand damals eben schon die Massenbewegung, die dauerte bis im Sommer 2011. Die ist dann durch die Sommerferien und durch die Regenzeit im Jahr 2011 ein bisschen abgeflaut. Aber sowas, also die Erfahrung, dass es sozusagen eine massive soziale Gärung gab, ein halbes Jahr lang, und dass es jetzt auch die Straße war, die den Präsidenten abgesetzt hat, die bleibt natürlich im Gedächtnis vieler Leute verhaftet. Und das ist wohl auch die Hoffnung, dass sozusagen da Einfluss auf den künftigen Kurs des Landes genommen wird.